HR Info. Politik.
Leben wir alle in unserer eigenen Filterblase, persönlich auf uns zugeschnitten, von Algorithmen bestimmt? Sehen wir nur, was Facebook, Twitter und Google uns zeigen? Und was macht das mit uns, unserer Gesellschaft und unserer Demokratie? Darum geht es in dieser Politiksendung. Mein Name ist Ariane Focke. Die Digitalisierung verändert unsere Demokratie. Auf welche Herausforderungen müssen wir uns also einstellen? Das möchte ich von drei Experten wissen. Einem Politikwissenschaftler, einem Medienwissenschaftler und einer Algorithmusforscherin. Alle drei Experten habe ich am Rande einer Veranstaltung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien in Frankfurt getroffen.
Demokratie ist kein Projekt, das man in 35 Farben, 32 Anfertigungen und in was weiß ich wie vielen unterschiedlichen Formen personalisiert bekommt. Es ist one size fits it all.
Was auch wichtig wäre, ist, dass wir sehr viel mehr in unsere Gesellschaft über Medien, über Journalismus, über Redaktionsalltag aufklären. Das ist für die meisten Mitmenschen eine Blackbox.
Die meisten Leute kriegen dieselben Nachrichten, dieselben Informationen über unsere Politiker und die Parteien. Und das halten wir erstmal für eine gute Grundlage, damit wir eben nicht in Filterblasen getrennt voneinander leben.
Leben wir in Filterblasen? Diese Frage treibt Katharina Zweig um. Sie erforscht an der TU Kaiserslautern, wie sich die Digitalisierung auf uns Menschen und auf unsere Gesellschaft auswirkt. Zum Beispiel durch Algorithmen. Sie sortieren für uns die Informationen vor und analysieren gleichzeitig unser Nutzerverhalten. Und es gibt viele Beispiele, wo Algorithmen die Gesellschaft beeinflussen, sagt Katharina Zweig.
Sie könnten sehr viel stärker darüber mitbestimmen, ob wir einen Kredit bekommen, welche Ausbildung wir bekommen, ob wir eine Gehaltserhöhung bekommen. Also insofern erwarte ich, dass sie viel Einfluss haben werden.
Sie haben ja zusammen mit einer Philosophin und zwei Journalisten die Online-Plattform Algorithm Watch gegründet, mit dem Ziel, mehr Transparenz zu schaffen. Ganz konkret geht es ja dabei um das Projekt Hashtag Datenspende. Da haben Sie Google und die Bundestagswahl untersucht. Die Ergebnisse haben Sie jetzt in der vergangenen Woche vorgestellt. Wie sehr hat denn der Google-Algorithmus die Bundestagswahl beeinflusst?
Wir hatten eine kleine Studie, zu der sich Menschen selbstständig melden konnten, dass sie uns helfen mit einer Datenspende. Und insofern können wir nicht behaupten, dass die Daten repräsentativ sind. Aber was wir gemacht haben, ist, dass von 4000 Nutzern immer wieder automatisch Google gefragt wurde nach verschiedenen Politikern und Parteien und wir uns automatisch deren Ergebnisse haben schicken lassen, die erste Seite. Und was wir da feststellen konnten, ist, dass das Ergebnis nicht besonders divers ist, sondern die meisten Leute kriegen dieselben Nachrichten, dieselben Informationen über unsere Politiker und die Parteien. Und das halten wir erstmal für eine gute Grundlage, damit wir eben nicht in Filterblasen getrennt voneinander leben.
Hat Sie das Ergebnis überrascht?
Ja, das Ergebnis hat mich überrascht, denn es schien so zu sein, dass die Suchmaschinenalgorithmen und die anderen Algorithmen sehr personalisiert sind. Wir können jetzt erstmal sagen, man kann das untersuchen. Und die Methode, mit der wir das gemacht haben, ist weder besonders aufwendig noch besonders teuer. Und ich finde, man sollte das dauerhaft sich angucken. Und solange die Personalisierungsausmaße so gering bleiben bei den Suchmaschinen, glaube ich, muss man an der Stelle auch nicht weiter nachgucken. Das heißt aber nicht, dass es nicht auf Facebook, Twitter und den anderen sozialen Plattformen und Intermediären noch viel größere Filterblasen gibt.
Könnten Sie die auch untersuchen?
Ja, das ist im Moment unser Problem. Wir haben nicht genug Zugang, wir haben nicht genug Möglichkeiten, um ein ähnliches Projekt zum Beispiel auf Facebook zu machen. Und das halte ich für schlecht. Ich denke, dass wir als Gesellschaft die Möglichkeit haben müssen, potenziell gefährliche oder potenziell risikoreiche Auswirkungen von Algorithmen wenigstens zu untersuchen auf ihr Ausmaß. Und so viel Transparenz muss dann sein.
Sie haben es angesprochen, Transparenz muss sein. Algorithmen sortieren ja für uns Informationen vor und analysieren gleichzeitig unser Nutzerverhalten. Das ist ja erst einmal sehr praktisch, birgt aber auch eben die Gefahr der Filterblase. Wir haben es schon angesprochen. Was bedeutet denn diese Entwicklung für unsere Demokratie?
Ja, ich denke, das wissen wir im Moment nicht. Und was ich gerne verändern würde, ist, dass wir nicht mehr abstrakt darüber reden. Ich möchte jetzt endlich Zahlen auf dem Tisch haben, sodass ich weiß, wie schlimm der Effekt ist. Und dazu brauchen wir tatsächlich mehr Zugang zu Daten und Untersuchungsmethoden.
Sehen Sie denn die Demokratie durch Algorithmen gefährdet? Also könnten Algorithmen Macht über uns erlangen?
Das ist eben genau eine abstrakte Frage, die wir die ganze Zeit diskutieren und die sich so nicht diskutieren lässt. Mhm. Algorithmen brauchen wir. Es gibt da draußen zu viele Informationen. Irgendjemand muss das für uns sortieren und dass das nicht mehr total händisch gemacht werden kann, ist klar. Also brauchen wir eine mechanische Entscheidungshilfe, was nach oben kommt, was wir zu sehen bekommen. Und welche Auswirkungen das dann hat, das müssen wir messen.
Algorithmen können ja aber auch das Bild in der Öffentlichkeit verzerren. Also eine Datenanalyse vor 2 Wochen hat gezeigt, die meisten Hasskommentare im Netz, die werden ja von wenigen Nutzern unterstützt. Also eine lautstarke Minderheit, die wir hier haben, die durch den Facebook-Algorithmus befördert wird. Dabei hat die Analyse aber auch gezeigt, lediglich 5% der untersuchten Accounts waren für diese 50% der Likes bei Hasskommentaren verantwortlich. Wie soll man denn diesem Zerrbild entgegenwirken und es wieder ja gerade rücken, um deutlich zu machen, hier spricht eben nicht die Mehrheit der Gesellschaft?
Eigentlich haben Sie es ja gerade gesagt. Wäre es nicht toll, wenn eine solche Information immer verfügbar wäre? Darüber müssen wir nachdenken. Das ist eine spontane Idee. Aber Ihnen hat es doch jetzt geholfen, diese Daten zu haben. Und damit sagen Sie, aha, da ist ein Ungleichgewicht. Und ich glaube insgesamt, dass wenn wir mehr darüber rausfinden, was da wirklich passiert und das mit Zahlen belegen können, was da passiert, dann können wir uns auch überlegen, was eine gute Strategie dagegen ist. Und eine Strategie dagegen ist eine Etikettenentwicklung. So etwas tut man nicht. Man ist nicht jemand, der hasst. Aber die wahrscheinlichste Erklärung für diese 5% ist ja, dass das gar keine Menschen sind, sondern kleine Computerprogramme, die darauf programmiert sind, böse Dinge im Netz zu verbreiten.
Welche konkreten Wünsche hätten Sie denn an unsere Gesellschaft, aber auch an die Politik im Umgang mit Algorithmen?
Insgesamt wünschen wir uns auch von Algorithm Watch eine faktengeleitete Diskussion, dass man immer erstmal guckt, welchen Teil dieser Hypothese können wir davon jetzt testen, bevor wir lange darüber diskutieren, was sein könnte. Zweitens wünschen wir uns eben Unterstützung dabei, um genau diese Untersuchungen durchführen zu können. Und drittens wünsche ich mir auch eine Medienkompetenz in den Schulen, in den Ausbildungen, die erklärt, wie Journalisten arbeiten, die aber auch erklären, warum wir Menschen uns manchmal merkwürdig verhalten, was die Psychologie des Menschen ist. Das heißt, Medienkompetenz hat nicht immer etwas mit Computern im Klassenraum zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, dass wir verstehen, wie wir ticken.
Braucht es Ihrer Ansicht nach denn das Wissen und das Können, damit ich weiterhin selbstbestimmt handeln und entscheiden kann? Also muss ich die Technik hinter einem Algorithmus verstehen, um ihm entgegenwirken zu können?
Das kommt sehr auf Ihre Position an. Wenn Sie ein Richter sind in einem Gerichtssaal, wo ein Algorithmus darüber mitentscheiden soll, ob ein vorzeitiger Haftantrag positiv beschieden werden soll, ja, dann ja.
Das gibt es in den USA schon?
Das gibt es tatsächlich in den USA schon. Wenn es aber darum geht, dass Sie einfach nur ein Verbraucher sind, dann sollte man Ihnen das nicht zumuten. Und Sie müssen das auch bei Medikamenten nicht tun. Sie müssen nicht verstehen, wie genau der Wirkungsmechanismus ist. Sie müssen nicht verstehen, wie genau das hergestellt wurde. Das heißt, da gibt es vertrauenswürdige Institutionen, die das für uns als Bürger ein für alle Mal klären oder immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und genau dasselbe wünschen wir uns auch für Algorithmen, die unser Leben beeinflussen.
Das heißt, ich als Autofahrer muss nicht die Technik verstehen, aber ich muss mich darauf verlassen können, dass der TÜV zum Beispiel sagt, okay, mit dem Auto kannst du fahren. Und ähnlich würden Sie sich dann auch einen TÜV-Algorithmus wünschen, ja?
Ja, genau. Also der Algorithmen-TÜV ist sicherlich ein bisschen ein falscher Begriff, weil es vielleicht die Institution des heutigen TÜVs gar nicht wäre. Aber Institutionen, die wechselseitig überprüfen, ob die Versprechungen, die durch Algorithmen gemacht werden, eingehalten werden, ob es Nebeneffekte gibt, das wäre ein großer Schritt vorwärts. Gleichzeitig muss man sehen, das gilt jetzt nicht für jeden Algorithmus. Die Rechtschreibprüfung in unserem Textprogramm muss jetzt sicherlich nicht in den Prüfstand.
Jetzt haben wir sehr viel über Bedenken und Ängste im Zusammenhang mit Algorithmen gesprochen. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach denn auch die großen Chancen von Algorithmen?
Erstens haben wir gezeigt, dass man natürlich mit Data Science und Algorithmen tatsächlich jetzt auch rauskriegen kann, wie es um unsere Demokratie bestellt ist. Und zweitens sind Algorithmen natürlich auch wirklich dann gut, wenn wir Menschen einfach nicht genügend Informationen haben oder verarbeiten können. Ich finde das beste Beispiel dafür immer die sogenannten seltenen Krankheiten. Das sind solche, die weniger als 10.000 Menschen haben. Aber über die Erde verteilt sind das immer noch mehrere 10.000 oft. Hier kann ein Algorithmus helfen, tatsächlich Krankheitsmuster rauszubekommen, Behandlungsmuster, die gut funktionieren. Algorithmen sollten wir immer als spannende Abenteuersuche nach möglichen Erklärungen nutzen. Aber ich glaube, dass wir danach den ganz normalen wissenschaftlichen Prozess brauchen, um rauszukriegen, welche dieser Hypothesen dann wirklich korrekt ist.
Überwiegen denn für Sie da mehr die Chancen oder die Risiken?
Ja, ich wünsche mir wirklich einfach einen faktengeleiteten Umgang mit diesen ganzen Themen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil es mühsam ist, Fakten herzustellen, weil es dauert und weil die Entwicklung so viel schneller ist, als wir Fakten herstellen können. Trotzdem würde ich mir das wünschen und an anderen Stellen müssen wir pragmatisch vorgehen. Solange Algorithmen tatsächlich bessere Entscheidungen treffen in wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel bei den seltenen Krankheiten, ist es auch erstmal ein bisschen egal, wie so genau das funktioniert. Und da können wir uns mehr Zeit lassen, den Fakten hinterher zu spüren.
Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft. Wie sehr, das vermag die Algorithmusforscherin Katharina Zweig noch nicht abzuschätzen. An der TU Kaiserslautern untersucht sie wissenschaftlich, wie Algorithmen unser Leben beeinflussen. Mit über 4000 Freiwilligen hat sie mit dem Projekt Hashtag Datenspende zur Bundestagswahl 2017 untersucht, ob wir in einer Filterblase stecken oder nicht. Das Ergebnis war selbst für Zweig überraschend. Die meisten Leute kriegen dieselben Nachrichten und dieselben Informationen über unsere Politiker und Parteien. Entspannt zurücklehnen können wir uns deshalb aber noch lange nicht. Zweig würde nämlich auch sehr gerne die Algorithmen von Facebook und Twitter untersuchen. Die halten sich aber bedeckt, was ihre Daten angeht. Sie hören hr-Infopolitik. In einer digitalisierten Gesellschaft verdrängen Falschmeldungen, Gefühle und Verschwörungstheorien gesichertes Wissen, sagt Stefan Rusmohl. Er ist Professor für Journalismus und Medienmanagement an der Universität Lugano. Für ihn liegt die Gefahr darin, dass wir auf dem Weg sind in eine desinformierte Gesellschaft, befördert durch Algorithmen und Echokammern.
Diese Echokammern bedeuten eben, dass bestimmte Gruppen untereinander sehr viel kommunizieren, sich wechselseitig in ihren Vorurteilen bestätigen und über die Kammergrenze hinweg nicht mehr kommuniziert wird. Und das halte ich für sehr verhängnisvoll für eine Demokratie, wo man eigentlich von denen, die anderer Meinung sind, lernen sollte oder bereit sein sollte zu lernen. Und genau das findet in der Echokammer nicht mehr statt.
Wie kann man denn Ihrer Meinung nach anarbeiten gegen diese Desinformation? Sie sagen ja, in einer digitalisierten Gesellschaft verdrängen Falschmeldungen, Gefühle und Verschwörungstheorien gesichertes Wissen.
Also ein Ansatz ist sicherlich, dass man Falschmeldungen, wo immer sie identifizierbar sind, korrigiert. Nur das greift einfach sehr viel zu kurz, weil wir wissen, dass damit diejenigen, die Falschmeldungen verbreiten, in der Regel nicht erreicht werden. Die sind einfach in der anderen Echokammer. Ich würde mir wünschen, aber ich weiß auch, dass dieser Vorschlag seine Grenzen hat. Ich würde mir wünschen, dass Wissenschaftler und seriöse Journalisten stärker kooperieren im Kampf gegen Falschnachrichten, gegen Desinformation. Und das könnte ein kleinen positiven Effekt haben. Ob wir damit das Problem in den Griff kriegen, vermag ich beim besten Willen nicht zu beurteilen. Aber ich glaube, wir müssen einfach versuchen, die Möglichkeiten, die wir erkennbar haben, zu nutzen.
Sehen Sie denn durch die Digitalisierung unsere Demokratie in Gefahr?
Ich glaube, wenn wir nicht sehr aufpassen und wenn wir nicht sehr bald, gerade in diesem Bereich der Medienerziehung, neue Weichen stellen und dafür sorgen, dass Lehrer da sind, die Bescheid wissen und die unseren jungen Leuten das Nötige beibringen, dann sehe ich sehr, sehr schwarz für unsere Demokratie. Denn wenn wir uns in Europa umgucken, dann haben wir ringsherum Entwicklungen, die sehr, sehr beunruhigen. Und insofern wird es brandgefährlich, wenn ich sehr aufpassen.
Also wie können wir dann die Demokratie noch retten? Denn die Digitalisierung wird immer weiter voranschreiten, das ist Fakt.
Die Digitalisierung wird mit Sicherheit voranschreiten. Ob wir die Demokratie retten können, wird sehr stark von uns und von medienpolitischen Weichenstellungen abhängen, die wir in relativ kurzer Zeit jetzt, glaube ich, treffen sollten. Also wir müssen mit Sicherheit in geeigneter Weise und wahrscheinlich auf europäischer Ebene diese IT-Giganten regulieren, die längst Medienunternehmen geworden sind, sich aber wie Teenager in der Pubertät verhalten und einfach nicht willens sind, die publizistische Verantwortung zu übernehmen für das, was auf ihren Plattformen passiert. Das ist die wahrscheinlich größte Herausforderung.
Seit dem 01.01. ist ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft. Das soll Hetze und Falschmeldungen im Netz unterbinden. Wie sieht denn Ihr Fazit jetzt nach 3 Monaten dazu aus?
Ja, schon nach den ersten 2 Tagen war eigentlich klar erkennbar, dass dieses Gesetz nicht funktionieren wird, dass es Folgewirkungen hat, die unerwünscht sind. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass auf der anderen Seite ja es zumindest ein erster Schritt ist, um diese Giganten wie Google und Facebook daran zu erinnern, dass sie eine publizistische Verantwortung haben. Nur in hohe Strafen androhen, wenn sie irgendetwas Gesetzeswidriges weiterverbreiten, ist sicherlich nicht der richtige Weg, weil das nämlich dazu führt, dass Google und Facebook zu Zensuranstalten werden, die in vorauseilendem Gehorsam, ohne dass das von Richtern und von staatlichen Instanzen überprüft wird, Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich ganz verheerend für unser Rechtsverständnis und für die Rechtsstaatlichkeit. Und insofern ist es ein vollkommen untauglicher Weg, mit dem Problem umzugehen.
Was wäre stattdessen sinnvoll in Ihren Augen?
Auf jeden Fall nicht ein nationaler Alleingang, sondern eine europäische Regelung. Und da würde es wahrscheinlich sogar reichen, dass man vorhandene Gesetze einfach durchsetzt und auch anwendet im Online-Bereich.
Sagt Stefan Rusmohl. Er ist Professor für Journalistik und Medienmanagement an der Universität Lugano.
HR Info.
Der Ton im Netz wird rauer und die Sprache aggressiver, vor allem in den sozialen Netzwerken. Aber auch das zeigen aktuelle Datenanalysen. Diese Hater sind nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit, wenn auch eine lautstarke. Nicht zuletzt befördert durch den Facebook-Algorithmus. Aber allein schon diese Zahlen zu kennen, hilft, zum Beispiel Shitstorms und Hasskommentare besser einzuschätzen. Aber wie bedroht ist die Demokratie durch den digitalen Wandel? Ist sie vielleicht sogar ein Auslaufmodell? Das habe ich Gary Schaal gefragt. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Hamburg.
Ich sehe die Demokratie in Gefahr. Ich bin sogar relativ pessimistisch, weil ich davon ausgehe, dass sie sich grundlegend ändert wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Sie hat die Möglichkeit, sich positiv zu entwickeln, wenn wir innerhalb der nächsten 4-5 Jahre die grundlegenden Herausforderungen durch institutionelle Reformen angehen werden. Wenn wir dieses Zeitfenster nicht schaffen, dann glaube ich, dass unsere Demokratie massiv an Qualität verlieren wird und wir den Übergang haben werden zu eher autoritären, überwachungsstaatlichen Tendenzen.
Aber jetzt könnte man ja sagen, die sozialen Netzwerke, die bieten doch die Möglichkeit auch zum politischen Diskurs, oder sehen Sie das nicht?
Der politische Diskurs setzt ja voraus, dass man den anderen als Gleichen anerkennt und dass man die Meinung des anderen wertschätzt. So wird ja nun leider doch nicht in den sozialen Medien diskutiert. Darüber hinaus sind die unterschiedlichen Bereiche so geschlossen, dass das, was wir eigentlich brauchen, den Austausch von guten Ideen und vor allem auch die Bereitschaft, auf die guten Ideen von anderen einzugehen und anzuerkennen, dass der andere vielleicht eine bessere Idee hat, mir im Augenblick nicht wirklich gegeben zu sein scheint.
Das heißt, die sozialen Netzwerke sind für Sie eher Meinungs-, vielleicht sogar Stimmungsmacher?
Es ist auf jeden Fall eher eine soziale als eine politische Öffentlichkeit, die es dort gibt. Aber es gibt etwas, was sich verändert hat. Der Ton der Kommunikation in den sozialen Netzwerken, aber natürlich auch in den Kommentarfunktionen von Zeitungen oder Ähnliches, ist sehr viel emotionaler geworden in den letzten Jahren. Und diese Emotionalität muss für den politischen Diskurs nicht schlecht sein. Ich glaube, dass jede Form von politischer Beteiligung daraus erwächst, dass Personen emotional involviert sind. Die Stimme der Vernunft ist schwach. Aber der gegenseitige Respekt muss trotz Emotionalität gegeben sein. Und Flame Wars und Ähnliches sprechen das Gegenteil. Und insofern haben wir es mit einer negativen Emotionalisierung zu tun im Augenblick.
Flame Wars, erklären Sie das auch?
Das bedeutet nichts anderes, als dass man sich wechselseitig mit Beleidigungen überschüttet. Es ist eine etwas charmantere Umschreibung für einen anderen Begriff, den ich jetzt nicht nutzen werde.
Und wie widerstandsfähig würden Sie das jetzige demokratische System beschreiben?
Das jetzige demokratische System basiert ja fast vollkommen auf analogen Gedanken und auf analogen Formen der Willensbildung und Ähnliches. Und ich befürchte, es ist der Komplexität der Aufgaben, die vor uns liegt, in dem augenblicklichen, in der Konfiguration nicht wirklich gewachsen. Das bedeutet nicht, dass Demokratie nicht in der Lage ist, diese Probleme zu lösen, aber dass die Art, wie wir Demokratie in Deutschland institutionalisiert haben, dafür noch nicht geeignet ist. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Frage, woher kommt eigentlich die Expertise für politische Entscheidungen? Und es gibt zum Beispiel in Finnland Initiativen, dass man quasi Crowdsourcing macht. Das heißt, man lässt die Bürger an dem Prozess der Genese von Gesetzen teilhaben, nutzt ihre Expertise dort, dort, wo die Expertise bei den Bürgern ist. Aber die Entscheidungen werden immer vom Parlament verabschiedet, sind also demokratisch legitimiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Form von Import von Expertise in den demokratischen Prozess, gerne auch über digitale Plattformen, was in Finnland passiert ist, den demokratischen Prozess demokratischer macht und die Demokratie resilienter.
Sie sagen ja, vergangene Stärken der Demokratie werden durch die Digitalisierung zu Schwächen. Wie meinen Sie das?
Damit meine ich, dass das, was wir im Augenblick gerade erleben, eine starke Fokussierung auf das Individuum, das Aufbrechen von Gemeinschaftsstrukturen, all das war in der Demokratie, der liberalen Demokratie, immer schon angelegt. Die Bürger waren individualisiert, die Bürger mussten nicht besonders gemeinschaftsorientiert sein. Und durch Digitalisierungsprozesse hat sich das ein wenig radikalisiert. Aber dieser Prozess der Radikalisierung hat dazu geführt, dass es eine Qualitätsveränderung gab. Und diese Qualitätsveränderung führt dazu, dass die Bürger meines Erachtens die Demokratie nicht mehr hinreichend unterstützen, weil sie zu individualisiert sind, zu sehr auf das Einzigartige, ihre Authentizität und Ähnliches hin fokussiert sind und zu wenig berücksichtigen, dass Demokratie bedeutet, wir als Bürger haben uns vorgenommen, Demokratie als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren. Und das bedeutet immer auch Kosten und Unannehmlichkeiten und Frustration und Ähnliches. Und vor allem auch, es ist ein kollektives Projekt und es ist kein Projekt, das man in 35 Farben, 32 Anfertigungen und in was weiß ich wie vielen unterschiedlichen Formen personalisiert bekommt. Es ist one size fits it all.
Aber Sie reden mit sehr viel Leidenschaft über die Demokratie, höre ich daraus, ja?
Es ist sozusagen, ich würde die Demokratie, ich würde die Demokratie gerne retten. Ich bin zutiefst kulturpessimistisch geworden in den letzten 6 Jahren und hoffe darauf, dass die negativen Entwicklungen, die ich leider sehr intensiv beobachte, konterkariert werden durch vielleicht sogar technologische Entwicklungen, die jenseits dessen liegen, was im Augenblick gerade von mir wahrgenommen wird. Dahinter steckt aber ein großes Problem. Das große Problem besteht darin, dass die Entwicklung des Internet und Digitalisierungsphänomen im Allgemeinen exponentiell erfolgt. Das heißt, dass die Veränderungen, die dadurch resultieren, nicht mehr einer normalen Wachstumslogik folgen, sondern auf einmal ganz neue Effekte da sind. Wissenschaft funktioniert so, wir gucken uns die Vergangenheit an, wir analysieren die Gegenwart und vielleicht schaffen wir es damit so ein bisschen die Zukunft vorherzusagen. Das schaffen wir aber nur, wenn diese Wachstumsprozesse relativ graduell sind, langsam. Wenn es sprunghafte Veränderungen gibt, dann hilft uns diese Form von Wissenschaft nicht mehr. Mit anderen Worten, wir sind ein wenig blind hinsichtlich dessen, was in Zukunft kommen wird. Und das kann man positiv deuten. Meine ganze pessimistische Grundhaltung ist falsch. Man kann es aber auch noch negativer deuten. Meine negativen Punkte werden viel früher eintreten, weil der Prozess noch schneller stattfinden wird. Auch das ist eine offene Frage.
Das heißt, auf welche Herausforderungen muss unsere Demokratie durch die Digitalisierung reagieren und vor allem schafft sie das auch?
Die größte Herausforderung besteht darin, dass der Staat neue Finanzquellen braucht, weil der Kapitalismus als korrespondierende ökonomische Ordnung für die Demokratie durch autonomes Fahren, durch den Wegfall von Jobs in der Mittelklasse, wie zum Beispiel Bankberater und Ähnliches. Da werden sehr viele Arbeitskräfte freigesetzt, die nicht wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden müssen, weil diese Aufgaben autonom durch Algorithmen durchgeführt werden können. Das heißt, in den nächsten 10 bis 15 Jahren, in denen diese Prozesse stattfinden, brauchen wir so etwas Ähnliches wie eine Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen und über eine Idee davon, was Kapitalismus unter den Bedingungen von Digitalisierung bedeutet. Und das heißt nicht Vollbeschäftigung, sondern teilweise das Gegenteil davon. Ja, die Freisetzung von großen Teilen der kulturellen Trägerschicht von Demokratie, nämlich der Mittelklasse. Und was macht eine Staatsform, bei der jene kulturelle Gruppe, die sie am meisten getragen hat und die von ihr am meisten profitiert hat, auf einmal nicht mehr von ihr profitiert? Und könnte es sein, dass im Zusammenspiel mit Politisierungsmöglichkeiten des Internet, Fake News und Propaganda, dann nicht doch autoritäre, rechtsradikale Gruppen noch mehr Einfluss gewinnen, als sie es in letzter Zeit hatten. Und davor habe ich Angst. Und wenn wir auf diese Fragen, auf die ökonomischen keine Antworten finden, dann werden wir über die politischen nicht weiter sprechen müssen.
Welche Rolle spielen da Ihrer Meinung nach noch die Parteien in Zukunft?
Die Parteien haben ja aufgehört, Volksparteien zu sein. Und wiederum aus der sozusagen Beobachtungs- und der Beratungsposition habe ich das Gefühl, dass die grundlegend alles erschütternde Dimension von Digitalität und Digitalisierung bei den Parteien noch nicht hinreichend ankam. Und dass auch der Koalitionsvertrag diesbezüglich quasi mit zu wenig Werbe diese Fragen angeht. Digitalität ist etwas, was eine Querschnittsaufgabe über alle Ministerien ist und was dementsprechend auch von den Parteien entsprechend wahrgenommen werden muss. Das passiert noch nicht,
sagt Politikwissenschaftler Gary Schaal. In seinen Augen gehen die Parteien nicht genügend auf die Herausforderungen der Digitalisierung ein. Das war hr-info Politik mit der Frage, wie die Digitalisierung unsere Demokratie verändert. In Bezug auf Algorithmen lässt sich diese Frage noch nicht eindeutig beantworten. Hier muss weiter geforscht und untersucht werden. Aber auch wir Journalisten sind gefragt, Falschmeldungen entschieden entgegenzutreten mit Fakten. Und letztendlich sind wir Bürger in der Pflicht, die Demokratie als ein gemeinschaftliches Projekt zu sehen. Ein Projekt, in der jede Einzelne und jeder Einzelne von uns die Möglichkeit hat, sich individuell zu entfalten. Was aber nicht heißen muss, dass die Demokratie auf mich und meine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sein muss. Demokratie gibt es nur in Einheitsgröße. One size fits it all, wie Gary Schaal sagt. Passen wir also auf, dass das Demokratie-Shirt im Digitalisierungsschleudergang nicht einläuft. Mein Name ist Ariane Focke. Die Sendung hr-info-Politik können Sie jederzeit auch nochmal als Podcast auf hrinforadio.de nachhören.